Soweit dieses Video von diesem Holocaust-Überlebenden. Wohin sollen wir dann gehen? Das ist unsere Heimat. Das ist die Heimat Israel, die Volk, die Gott ihnen als Volk gegeben hat. Mir wurde bewusst, das ist der einzige Ort, wo Juden beständig Frieden haben können. Aber sie können es nicht. Gell? Wir werden heute eine kleine Reise machen und ein wenig schauen, was ist in den letzten 1800 Jahren mit den Juden passiert. Was ist los? Was ist los in diesem Volk? Und was ist Antisemitismus? Und was geht vor allem das Ganze uns an? Wir werden einen Bibeltext anschauen aus Römerbrief. Joachim hat ihn schon gelesen, Römer 11. Und werden am Schluss nochmals zu Arnold Kleves zu diesem Video zurückkommen, denn was hat das alles für uns zu bedeuten? Vielleicht denkst du, ja okay, dieser Konflikt, aber irgendwo, wir sind in der Schweiz, was geht das uns, was geht das mich an? Klar, ist schlimm und wir sind betroffen und vielleicht machen wir auch unser Portemonnaie auf und geben da etwas und so weiter. Steckt mehr dahinter. Ich möchte noch auf zwei Bücher hinweisen, die ich gelesen habe. Kleine Bücher, keine dicken Bücher. Erst gerade erschienen, ganz spannend und sehr informativ, gerade für unsere Zeit heute. Beide Bücher sind von einem Thomas Fredwell. Das eine ist, warum Israel, Gottes Plan für Israel und die Nationen verstehen. In dem Büchlein geht es genau um Römer 11, was wir heute miteinander anschauen werden. Und das zweite Büchlein, warum das jüdische Volk Ersatztheologie und Antisemitismus verstehen. Das ist hochaktuell, hochinteressant. Ich werde zwei, drei Dinge daraus auch euch weitergeben heute Morgen. Wirklich sehr interessant, wie gesagt, erst gerade, just jetzt rausgekommen, letzten paar Monate und wirklich sehr passend, sehr informativ auch und auch sehr wichtig. Wir wollen jetzt einen Text zuwenden, Römer 11, die Texte, die Verse, die Joachim vorhin gelesen hat. Ich möchte euch mitnehmen zum Apostel Paulus und zu den römischen Christen. Ja, ich lese den Text jetzt nochmals, damit er auch auf dem Tonband dann ist und auf dem Internet. 11, Vers 25 bis 29. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Am Ende dieses Kapitels kommt ja Paulus in einen Lobpreis hinein, oder? Weil er sieht Gottes Wirken. Er hat ein paar Dinge unterstrichen, möchte aber zuerst auf etwas kommen, es ist mir erst jetzt in der Ausarbeitung irgendwie bewusst geworden. Nämlich eine Frage, warum schreibt der Apostel Paulus überhaupt dieses Kapitel, die drei Kapitel 9 und 11 und behandelt dort die Beziehungen oder die Beziehung von uns Heidenchristen zu dem israelischen Volk, zu den Juden, zu dem irdischen Gottesvolk der Juden. Warum kommt überhaupt darauf? Der ganze Römerbrief ist eine wunderbare Aufarbeitung und Darlegung des christlichen Glaubens und des Evangeliums und so weiter. Und im Kapitel 12 geht es dann um die praktische Umsetzung. Wie das in den Paulusbriefen sehr oft so ist, so gibt es einen Theorieteil und dann einen praktischen Teil. Aber jetzt zwischen Theorieteil und dem praktischen Teil haben wir da diese drei Kapitel. Und da möchte ich euch jetzt mitnehmen in die Zeit damals. Und vielleicht, das ist ein wenig eine Annahme, vielleicht in was Paulus bewegt hat, was er gesehen hat. Es geht nämlich eben um die Beziehung von uns zum irdischen Volk, zum irdischen Gottesvolk Israel. Dass da eine Spannung herrscht. Und diese Spannung ist bis heute da. Eine gewisse Auseinandersetzung. Paulus schrieb also diese Kapitel an die Christen in Rom. Die Zeit damals, kennen wir noch ein wenig, aus Prisca und Aquila, die mussten ja fliehen, waren Juden, von Rom herausfliehen. Es war also auch eine Zeit, als der Römerbrief geschrieben wurde, da gab es Verfolgung für zumindest einen Teil von den Juden. Gerade aus Rom mussten sie raus. Lohnt sich einmal zu googeln, Juden in Rom. Ganz eine spannende Geschichte, was da Hochs und Tiefs gab, ganz interessant. Hier, während dieser Zeit, war das eine schwierige Zeit für Juden, eben viele mussten gehen, auch messianische Juden, Juden, die an Jesus glaubten. Einfach alles, was jüdisch war, musste raus. Dann dachte Paulus vielleicht auch an die Endzeitrede Jesu. Wie aus Kapitel 9 sehen, hier, Paulus hat eine große Liebe zu seinem Volk. Klar, er war Jude, er liebte sein Volk. Und trotzdem wusste er, mein Volk, Israel, in Jerusalem, geht gegen einen Holocaust zu, damals, im ersten Jahrhundert. Weil Jesus hat das gesagt. Ihr könnt nachlesen, Lukas 21, ab Verse 20 und folgende. Da spricht Jesus von Verwüstung, von Tagen der Vergeltung, die über Israel kommen werden, die über Jerusalem kommen werden. Deshalb hat er geweint, als er Richtung Jerusalem kam und er sah, was auf Jerusalem zukommt, der Sohn Gottes. Und diese Aussage, das war ja den Christen damals im ersten Jahrhundert bekannt. Sie wussten das, dass Jesus das gesagt hat. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, dass es ja dann 70 nach Christus war es soweit. Das sind nur 14 Jahre, nachdem Paulus das geschrieben hat. Gell? Dass Schreckliches über das jüdische Volk kommen wird. Und seine Frage ist, wie werden die Heidenchristen diese Beziehung leben zu diesem irdischen Volk Gottes? Denn er sah die Spannungen, die es schon damals gab. Auf alle Fälle hat er hier wunderbar, ganz klar geschrieben, ja, Gott wird sein Volk bestrafen. Diese Aussage in Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Was meint ihr damit? Juden sind zum Teil verstockt für das Evangelium, wie das am Anfang ja hier auch er sagt. Zum Teil Verstockung widerfahren. Zum Teil. Bis die Vollzahl der Heiden eingeht. Das zieht sich durch die ganzen 1800 Jahre jetzt durch. Und wir kommen nachher noch darauf, dass manch einer, auch Reformatoren, schon ein Problem mit den Juden hatten, weil sie das Evangelium ablehnten. Und aus der Apostelgeschichte sehen wir, die orthodoxen Juden haben das, sind zum Teil fast haben den größten Widerstand gebracht gegen das Evangelium im ersten Jahrhundert. Wie werden die Heidenchristen, wie werden die Gläubigen damit umgehen, wenn sie von den Juden her Anfeindung erleben, Schwieriges erleben, verfolgt werden die ersten Christen, gerade auch ausgelöst durch die Juden damals. Lesen wir alles in unserer Bibel, gell? Das Neue Testament. Stellt euch einmal diese Situation vor und dass dann kein Hass aufkommt gegen die Juden. Und gleichzeitig haben wir dieselbe Wurzel, das Alte Testament. Gott. Eigentlich sind sie so nah und sind wir bis heute so nah zusammen, das irdische Volk, die Juden und die Christen. Das hat den Apostel Paulus bewegt, den Heidenapostel. Was können wir tun, was müssen wir tun, damit das nicht auseinanderdriftet? Heidenchristen und das irdische Volk. Das geistliche Volk Gottes, die an Jesus Gläubigen, und das irdische Volk Gottes, das immer mehr gegenüber dem Evangelium abblockt und es nicht hören will. Ja, sogar eine Auseinandersetzung stattfindet. Paulus macht ganz klar, sie sind Geliebte. Gell? Wir sehen hier in Vers 28 und dann 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufen können ihn nicht reuen. Auch für sie, Vers 27, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Es kommt die Zeit, dass sich Gott ihnen zuwendet. Und dann, wenn man das hörte, dass in den letzten 25, 30 Jahren so viele Juden zu Jesus gekommen sind, gläubig geworden sind, hat sich dieses Schriftwort erfüllt und wird sich noch zunehmend erfüllen. 4 Jahre später, nach dem Römerbrief, schrieb Paulus den Epheserbrief. Und einfach unter der Voraussetzung der Situation, die damals war, eben diese Spannungen zwischen Heidenchristen und dem irdischen Gottesvolk, liest sich ein folgender Abschnitt irgendwie noch einmal ein wenig anders. Und zwar steht da in Epheser Kapitel 2. Und man merkt, das Ringen des Apostels Paulus, dass die beiden Gruppen Frieden haben miteinander. Ich lese da Kapitel 2 ab Vers 11. Epheser 2 ab Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht, das sind die Juden, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißungen. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden. Durch das Blut des Christus. Denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wunderbar. Da spricht er beide an. Die Juden, das irdische Volk und auch die Heidenchristen. Paulus ringt darum. Er ringt darum. Warum betone ich das so fest? Ihr seht es dann noch. Wir haben uns nicht daran gehalten. Die Christenheit hat total versagt. Die Christenheit in den letzten 1800 Jahren hat dieses Wort Gottes da, Römer 11, 25, 29, einfach aus der Bibel rausgelöscht. Sie haben nicht danach gelebt. Und die Folgen sind dramatisch bis heute. Schwerwiegend für das jüdische Volk. Und hat zu tun mit dem, was wir heute im Nahostkonflikt erleben. Und wir Christen sind schuld. Wenn ich sage, wir Christen, nicht du und ich persönlich, oder? Aber die Christenheit als Gesamthaft, die eigentlich das gewusst hätte. Paulus betont vorher, Kapitel 11, gehen wir das in den Römerbrief, 11. Er betont etwas Wunderbares, nämlich die Wurzel. Dass wir, und er braucht jetzt hier ein Bild, dass wir ein Olivenbaum sind, wo wir eingepfropft sind. Ich lese da ab Vers 16. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Die Gläubigen aus den Heidenvölkern sollen sich nicht überheben. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Der Olivenbaum, habt ihr bestimmt alle schon gesehen, im Nahen Osten oder in Italien oder so weiter. Viele Äste, gell? Einige werden rausgebrochen von Israel, andere, ein wilder Ölbaum, werden Äste eingepfropft, damit sie anwachsen und Frucht tragen. Aber er sagt, es gibt ein Stamm, vor allem eine Wurzel, Gott. Und betont damit auch wieder die Gemeinsamkeit des irdischen Gottesvolkes und des geistlichen Gottesvolkes. Die Einheit. Und ermahnt, Paulus, aus dem Text heraus, ermahnt, gell? Vers 18, so überhebe dich nicht gegen die Zweige, überhebst du dich aber, so bedenke nicht, du trägst die Wurzel und die Wurzel trägt dich. Und ihr kennt vielleicht den Zusammenhang, dass Paulus das schreibt. Genau, als Mahnung. Also, ihr merkt, wir merken, das Ringen des Apostel Paulus um diese Einheit von diesen beiden Gruppen. Da dachte ich wieder eben an diese Woche, diese Vorträge, den Kampf, den arabische Christen und messianische Juden haben, den Kampf, wir sind eins. Auch wenn die ganze Welt drumherum, in der sie leben, im Krieg steht. Wir sind eins, wir leben Versöhnung, wir leben Frieden in einer Zeit des Krieges. Die Wurzel. Wir haben eine Wurzel, es ist Gott. Das Alte Testament, der Gott, der sich im Alten Testament offenbart. Wir haben eine Wurzel. Ein wunderbares Bild dafür, diese Einheit vom irdischen Gottesvolk und von uns Christen ist das Abendmahl. Gell? Das Abendmahl. Als Jesus es einsetzte für uns Christen, das Abendmahl, die Zeichen von Brot und Wein, tat er das am Passa, am Passafest, am jüdischen Passafest. Mit dem jüdischen Passafest haben wir ja nichts am Hut. Wir kennen die geistliche Bedeutung, die es für uns hat. Aber wir feiern kein Passafest mehr. Ist auch unsere Aufgabe. Denn Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, hat Teile des Passafestes genommen und ihm eine Bedeutung gegeben. Er hat nicht das Passafest aufgelöst. Das hat er nicht. Aber er hat ihm auch keine neue Bedeutung gegeben. Wir merken und wissen, die Bedeutung ist ein und dasselbe. Frei werden von Versklavung der Schuld. Für Israel, wir kennen die Geschichte mit dem Passalam und so weiter, für uns Brot und Wein. Jesus starb für uns am Kreuz. Er gab sein Leben für uns als Schuldopfer. Wie dieses Lamm sterben musste, mit das Blut an die Türpfosten gestrichen werden konnte, damit sie lebten. Und nicht der Todesengel zu ihnen kam, so rettet das Blut Jesu. Der Wein steht für den neuen Bund, der Vergebung unserer Sünden. Gell? Wunderbare Einheit. Beides gehört zusammen. Man kann nicht Abendmahl ohne das Passa sehen. Und gleichzeitig muss man durch das Passa das Abendmahl sehen. Eine Wurzel gründet sich in Gott. Wunderbar. Gell? Das soll nur ein Beispiel sein, das uns zeigen soll, ja, wir sind eins. Und ich denke jetzt, ja, ihr kennt das alles schon ein wenig und so weiter, aber bewegt uns das? Jetzt, was im Nahen Osten geschieht, an Israel, am Volk, am irdischen Volk Israel geschieht, bewegt uns das? Bewegt uns das genau gleich wie die verfolgten Christen, die um ihres Glaubens willen umkommen? Soll kein Unterschied sein. Klar denkst du jetzt, Christen, die verfolgt werden, das sind Glaubensgeschwister. Und mit den Juden und mit dem jüdischen Staat, mit der Politik, da haben wir so vielleicht so manche Auseinandersetzung oder sehen wir anders. Ja, kann sein. Aber es ist das jüdische Volk. Und es ist seine Geschichte, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und deshalb stehen wir an ihrer Seite. Wir sind trotz glaubensmäßiger Spannungen, ja sogar eine gewisse Feindschaft von den Juden her, weil sie das Evangelium ablehnen, sind sie trotzdem auch unsere Brüder und Schwestern. Jesus hat da ein wunderbares Gleichnis erzählt und ihr kennt das alles und alle, was das verdeutlicht. Es ist die Geschichte in Lukas 15, der verlorene Sohn. Wir, die heiligen Christen, sind der verlorene Sohn, der umgekehrt ist zum Vater. Gell? Israel ist der Sohn zu Hause. Der Mürrische, der da sagt, wieso beschenkst du jetzt den? Wir sind immer treu geblieben. Wir sind an der Tora geblieben. Ja, sind sie. Aber sie haben den Segen
und die Barmherzigkeit des Vaters noch nicht erfahren. Auch dort spricht Jesus es eigentlich an. Es ist eine Familie, der junge Sohn, der verlorene Sohn, der sogenannte, und der zu Hause ist. Wir sind eins. Wir sind eins mit den Juden. Kannst du sagen, ja, das ist so? Ich merke, das war nicht bei mir, nicht unbedingt immer schon irgendwie. Und doch, zack, irgendwie etwas fehlte da. Irgendwie ging es mir ein bisschen tiefer. Nehme ich auch noch mit nach ins Westjordanland. Ihr wisst ja ungefähr, wo das Westjordanland ist. Jesus war auch dort, im Westjordanland, in Samaria. Und hat er diese bekannte Geschichte, oder ist dieses, diese bekannte Geschichte her, mit der Frau am Jakobsbrunnen und den Samariter, die da zum Glauben kamen. Stellt euch vor, heute wäre Jesus im Westjordanland. Und würde genau Folgendes sagen, Johannes 4, 22. Ihr Samariter, ihr Palästinenser, betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Eine Wahnsinnsaussage, oder? Im heutigen Kontext, das Heil, die Rettung, kommt aus den Juden. Jetzt machen wir den Link weg von unserer Beziehung zu Israel und zu den Juden hin zum Nahostkonflikt und zu dieser Situation, weil dieser ganze Konflikt ist eine zutiefst religiöse Auseinandersetzung, eine Glaubensauseinandersetzung, die eigentlich in dieser Aussage ein Stück weit mündet. Wer ist der wahre Gott? Was ist der wahre Glaube? Und Jesus sagt ganz klar, das Heil kommt aus den Juden. Jesus sagt nicht, das Heil kommt von mir, obwohl er sich meint. Aber es ist interessant, dass in der Bibel steht, so überliefert, das Heil, die Rettung, kommt aus den Juden. Dass es mit einer Rasse, einer Volksgruppe in Verbindung gebracht wird. Hier von Johannes. Von Johannes. Jetzt hier, Kontext. 90 Jahre nach Christus. 20 Jahre nachdem Israel den wirklichen Holocaust erlebt hat. Durch die Römer. 1 Million Tote. 70 nach Christus. Was Jesus vorausgesagt hat. Das sind wir 20 Jahre später. Schaut also der Johannes schon zurück und betont einmal mehr, da hat der Judenhass noch mehr zugenommen in der Welt, vielleicht auch unter den Christen. Und er sagt, und das Heil kommt aus den Juden. Eine ziemlich treffe Aussage, eine ziemlich krasse Aussage. Er hält sie hier im Westjordanland, in Samaria. Ist ja das Spannende, gell? Diese Krisengebiete, Gazastreifen, Westjordanland, das sind ja die biblischen Konfliktherde. Wie zu alttestamentlichen Zeiten, wie zu Jesu-Zeiten. Immer noch dieselben Fronten, dieselbe Auseinandersetzung. Schon interessant. Aber diese Aussage, die ist und zeigt uns, ja, es geht um eine Glaubensauseinandersetzung hier im Nahen Osten. Diese Punkte wollen uns mal bis hierhin führen und wollen uns im nächsten zu wenden, warum die Juden, was ist Antisemitismus? Es war ja ziemlich erschreckend für viele Menschen, nicht nur für Christen, dass sie nach dem 7. Oktober, nach diesem Einfall der Terroristen in Israel, sehr schnell kam es zu Demonstrationen. Israel hatte dann reagiert darauf, ziemlich stark reagiert darauf. Und da gab es sehr schnell Demonstrationen und so weiter. Und Amir Zafati sagte auch, wie der schlagartig der Antisemitismus zugenommen habe, weltweit. Es zu Demonstrationen kam gegen Israel. Wir wollen uns jetzt ein wenig mehr mit diesem Konflikt noch ein wenig beschäftigen, weil ich hatte da auch ein paar Fragen, die ich nicht verstanden habe. Aber kurz noch wegen Antisemitismus, weiß nicht, ob ihr wisst, woher das Wort kommt. Es hat mit Sem zu tun. Sem ist der dritte, bis der erste Sohn von Noah. Und von den drei Söhnen Noah, Sem, Ham und Japhet, entwickelten sich ja alle Völker. Gell? Und die Semiten sind Nachkommen Sems. Habe im Internet Folgendes gefunden, wer zu diesen gehört. Und das war gestern noch ganz lustig. Bei den Eritreern habe ich die Predigt auch gehalten. Die waren freudig erstaunt. Denn zu den Semiten gehören die Amharen, Äthiopier und Tigrinia.
Eritrea gehören zu den Semiten. Plus die anderen, Araber, Amoriter, Ammoniter, kennt ihr alles aus der Bibel, Babylonier, ja, der ganze Nahe Osten sind Semiten. Eigentlich ein Bruderkrieg. Eigentlich ein Bruderkrieg. Sie kommen vom selben Stamm her. Wir gehören zu Japhet. Und Roche Liebe hatte das noch viel mehr noch ausgebeindelt und so weiter. Gehen da nicht zu fest in die Details. Wer jetzt gegen Sem ist, wer gegen, und wir brauchen es vor allem, jetzt gegen Juden ist, der ist antisemitisch. Wer gegen die Rasse der Juden ist. Aber es ist noch interessant, dass es nur auf die Juden bezogen wird, Antisemitismus. Man könnte genau gleich sagen, wer gegen die Araber ist, ist ein Antisemit. Wer ist ja auch gegen sie, oder? Gegen eine Rasse. Aber wir brauchen es heute vor allem, wenn man gegen Juden ist, weil sie Juden sind. Dann ist es antisemitisch. Und das ist jetzt eben geschehen natürlich, als Reaktion auf Israels Reaktion im Gazastreifen, kamen sie dann zu Demonstrationen und so weiter. Und die arteten relativ schnell aus als Hass gegen die Juden. Warum? Weil da wurde zum Teil skandiert, Palestine free from the river to the sea. Okay. Palästina frei für Palästinenser vom Jordan bis zum Mittelmeer. Was sagt man damit? Und da gehen wir ein wenig jetzt ein bisschen in die Geschichte. Vielleicht habt ihr die Karte auch auf dem letzten Skript schon gesehen. Bin da nicht darauf bloß eingegangen. Hier so einen Crashkurs kurz nach Osten. Weil mir war nie so ganz klar, wie kam es dann nachher eben da zu diesem Gazastreifen und zum Westjordanland und so, wo heute die Krisengebiete sind. Wie kam es dazu? Das ist eine Völkerbundkarte 1922. Nachdem das Osmanische Reich, die Türken, zusammengefallen ist, dieses ganze Reich, muss man wirken, gell? Früher um Wissen. Früher gehörte das unter anderem dem Osmanischen Reich, den Türken, Großtürkei. Das ist ihre Geschichte. Gell? Islamisch natürlich, hat Großbritannien dieses Gebiet übernommen. Und was ihr seht da, beide Farben, dieses ganze Gebiet war damals Palästina, heißt Palästina. Den Namen hat es schon jeher, seit den Römern. Die Römer, im 1. Jahrhundert, oder vielleicht ein bisschen vorher schon, nein, im 1. Jahrhundert, gaben dieser Region den Namen Palästina. So quasi als entgegen dem jüdischen Volk. Weil sie ja die Römer mit den Juden dauernd Probleme hatten. Eben mündete in dieser brutalen Schlacht und Vernichtung der Juden 70 nach Christus. Da gaben sie diesem ganzen Gebiet den Namen Palästina von den Philistern her. So quasi zum Sagen, wir sind für die Feinde Israels, die Römer. Und seit dieser Zeit heißt dieses ganze Gebiet so, nicht nur der Gazastreifen, nicht nur das Westjordanland, gell? Alles hat so geheißen. Dann ein Jahr später kam es zu dieser Teilung, das ist der rechte Teil, rechts vom Jordan, in der Mitte durch und links davon, wo wir so als Israel erkennen, gell, heute, kam es zur Teilung. Dieses Transjordanien ist das heutige Jordanien. Und ich habe euch eine Statistik mitgebracht, hat mich interessiert, wie war das damals bevölkert, anzahlmäßig. Kommen wir nachher später darauf, warum. Ihr seht, Transjordanien 1933, das ist 10 Jahre nach dieser Teilung da, als der rechte Teil zum Transjordan, hat es 300.000 Einwohner. 1933, nur 300.000. Heute sind es 11,5 Millionen. Wie viel Platz ist da? Ne? Genau. Dann auf der linken Seite, wo Juden waren, wo arabische Einwohner waren, inklusive Gazastreifen, Westjordanland, oder besser gesagt, jetzt nur Gazastreifen, Westjordanland, kommen wir später auch darauf, also nur dieses Teilstück da und hier, gab es 1950, weiter zurück konnte ich nicht gehen beim Internet, 1950 gab es knapp 1 Million Einwohner, Gazastreifen und Westjordanland. Heute sind das 5,25 Millionen. Als Vergleich Israel 1950, 1,28 Millionen Einwohner, heute 9,17 Millionen Einwohner. Heute spricht ja alles von Zwei-Staaten-Lösung, gell? Als Zukunft und so weiter und so fort. Ja, was sehen wir da? zwei Staaten eigentlich. Seltsamerweise, auf der rechten Seite über Transjordanien, im heutigen Jordanien, hat es praktisch keine Juden. Warum sage ich euch gerade, auf der linken Seite sind aber muslimischstämmige Menschen übrig geblieben. Ganz interessant, was ich euch jetzt vorlese, das kann man auf dem Internet nachlesen, nicht auf christlichen Webseiten. Auf Wikipedia steht zu Transjordanien Folgendes unter anderem. Nach der Teilung eben dieser rechter Teil und linker Teil. Jüdische Einwanderer ist das Mandatsgebiet, dieses ganze Gebiet da, beide Seiten, ist das Mandatsgebiet, durften sich nun nach der Teilung nur noch westlich des Jordans niederlassen oder Grundbesitz erwerben. Die gesellschaftliche Eingliederung der Palästinenser gelang in Transjordanien nicht, wurde aus politischen Motiven gegenüber Israel auch nicht gefördert. Also, das heißt also, in diesem Gebiet mussten nach 1923 die Juden alle das Gebiet verlassen und rübergehen. Diejenigen, die hier gewohnt haben. Sie konnten nicht dort bleiben. Und man hat auch nicht gefördert, dass muslimischstämmige auf diese Seite gingen, dass es einen Wechsel gäbe. Hat man nicht gefördert, aus politischen Gründen. Deshalb sind diese Menschen, die heutigen sogenannten Palästinenser, eben hier geblieben, auf der linken Seite des Jordans. Das war ab 1923. Und es kam dann immer mehr zur Besiedlung des linken Teils, das heutige Israels. Durch was? Könnt ihr euch vorstellen? Durch die zunehmende Antisemitismus, durch den Nationalsozialismus und so weiter aus Europa, sind immer mehr Menschen in dieses Gebiet links vom Jordan gekommen und haben es angefangen zu besiedeln. Dann kam der Zweite Weltkrieg, es kam der Holocaust, 6 Millionen Juden, die tot sind. Es wurde die UNO gegründet, nach dem Völkerbund, die UNO gegründet, und man hat dann durch das Schrecken des Zweiten Weltkriegs, hat die Weltbevölkerung, oder die UNO zumindest, hat gesagt, ja, die Juden brauchen einen Staat. Sie selber haben gemerkt, es gab so ein Zeitfenster, gemerkt, die Juden brauchen einen Staat. Die sind ja überall irgendwie verhasst und gehasst. Und so kam es auch ein Stück zur Besiedlung. Und so kam es zu einem Teilungsplan, der dann 1947 von der UNO, von den Staaten, die damals Mitglied waren, demokratisch angenommen wurde. Und damals, 1947 sind wir hier, hat man sich für diesen Teilungsplan entschieden. Von dem ist dann immer mal wieder die Rede. Gell? Und das grüne Gebiet da, da waren die Juden besiedelt. Das gab man den Juden, gell? Und was alles braun ist, da waren eigentlich Araber, muslimischstämmige Menschen und so weiter. Und hat man das so aufgeteilt, oder? Super Lösung, hä? Wenn man denkt, das ist doch ein super Staat, hä? Israel sollte hier irgendwie da funktionieren und genau gleich für die sogenannten Palästinenser, oder? Sollten hier einen Staat so bilden. Aber wenn ihr von einem Teilungsplan 1947 hört, ging es um diesen Plan, gell? Was interessant ist, Israel hat dem zugestimmt. Die Mehrheit der UNO hat dem zugestimmt und so kam es nach zur Staatsgründung 1948 von Israel. Dieses Staatsgebiet. Alle arabischen umliegenden Staaten haben diesen Plan abgelehnt. Das ist das Problem. Und das ist auch ein gewisses Problem, warum es hier im Nahostkonflikt nie Frieden gibt. Weil es gab nie eine Lösung, zu der beide Seiten Ja gesagt haben. Und wenn es dann, das kürzt sich jetzt ab, oder? Wenn es dann mal eine Möglichkeit gab mit dem Oslo-Abkommen, als da der Arafat mit dem Rabin sich die Hände geschüttelt hat und so weiter, dann gab es immer Extremisten, die Friedenslösungen, die sich abgezeichnet haben, kaputt gemacht haben. Bis in die heutige Zeit, der Hamas-Angriff ja in eine Zeit hineinkam, der 7. Oktober, als Israel anfing, Frieden zu machen und die arabischen Staaten anfingen, auf einer wirtschaftlichen Ebene Frieden zu machen mit Israel.
Ihr könnt auf dem Skript noch ein bisschen mehr nachlesen, was die Idee war, dieses Teilungsplan. Klingt alles wunderbar, dass sie Frieden haben miteinander, dass sie wirtschaftlich miteinander Kontakt haben sollten, dass sie gegenseitig schauen sollten, dass es beiden gut geht. Heute kann man sagen, ja, Israel hat sich daran gehalten. Sie hat geschaut, dass auch die palästinensischen Menschen dort irgendwo Frieden haben können, dass es ihnen wirtschaftlich gut ginge. Aber das Problem ist, sie hatten nicht Frieden miteinander. Weil auf allen arabischen Karten Israel kein Existenzrecht haben darf. So kam es dann zu Kriegen. Also die arabischen Staaten haben Israel angefeindet und haben sofort sie aus dem Land vertreiben wollen. Und ihr wisst, was die Geschichte war, der Sechstagekrieg und der Yom Kippur-Krieg. Das grüne Gebiet wurde größer und das braune Gebiet wurde kleiner. Als Folge dieser Kriege. Nicht von Israel ausgelöst. Und so haben wir eben das von heute mehr oder weniger, ich weiß nicht genau, wie aktuell diese Karte ist, mit dem Gazastreifen und mit der Westbank, mit dem Westjordanland. Ja, dieses Problem so immer noch da. Vielleicht habt ihr euch einmal die Frage gestellt, das ist ein Beispiel. Stellt euch vor, Februar 2022. Krieg in der Ukraine ist ausgebrochen. Und stellt euch jetzt einmal vor, Rumänien, Polen, es ist da noch nebendran, hätten einfach die Grenzen geschlossen. Kein Ukrainer darf die Ukraine verlassen. Undenkbar, oder? Als der Krieg ausgebrochen ist, die Russen eingefallen sind, haben alle Länder die Türen aufgemacht für Ukrainer, die flüchten mussten. Ganz selbstverständlich. Hab doch mal die Frage gestellt, warum eigentlich im Gazastreifen die Leute nicht nach Ägypten dürfen. Warum sie nicht vom Westjordanland nach Jordanien dürfen. Gerade Jordanien, das gehört ja noch dazu. Das ist ja dieses Mandatsgebiet. Das sind ja auch die muslimischen Brüder. Das hat zwei Gründe. Ich habe gesehen oder gelesen, tagesschau.de, ein Zitat hier. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht noch weitere Gründe, warum Jordanien und Ägypten in dieser Situation keine Palästinenser aufnehmen wollen. Zum einen bestehe die Sorge, die Hamas zu importieren, den Terror nach Ägypten und Jordanien zu importieren. Aha, die checken das voll, die Jordanier und die Ägypter. Die checken das. Wenn wir da die Türen öffnen, die Schleusen öffnen, ja, kommen Menschen, die Hilfe brauchen. Ganz klar. Aber es kommen auch die anderen. Die Hamas. Und das Seltsame ist er dann, oder eigentlich ist er ein Eingeständnis dieser Länder, die Hamas ist ein Problem. Die würden nicht nur Krieg machen gegen Israel, die würden gegen die eigene Regierung in Ägypten und in Jordanien, würden sie Krieg machen. Weil sie extremistisch sind. Aha, deshalb bleiben Türen geschlossen. Warum hört man das nicht, gell? Israel muss im Frieden zusammenleben mit diesen Völkern oder mit diesen Menschen. Aber die anderen Staaten, haltet sie fern von uns. Warum ist das so? Warum wäre die Hamas auch in Ägypten, auch in Jordanien, extremistisch, würden terroristisch vorgehen? Weil sie ihre Wurzeln in der Muslimbruderschaft haben. Könnt ihr auch im Skript ein wenig mehr nachschauen. Ich habe auch nachgelesen beim deutschlandfunk.de. Der Name Hamas ist ein arabisches Akronym und steht übersetzt für Bewegung des islamischen Widerstands. Es ist eine zutiefst religiöse Vereinigung. Im Gegensatz zu der Fatah im Westjordanland, die sind politisch. Die sind auch weniger gefährlich. Die könnten sich noch arrangieren mit Israel und gab auch Bewegungen in die Richtung. Aber sobald einer das macht, oder, dann kommen schon die Militanten. Nicht so die Hamas. Die Hamas hat ihre Wurzeln im Islam. Ob jetzt das richtig ist, was sie auslegen, oder so, ist eine andere Frage. Aber sie sind religiös motiviert. Ihr Fundament ist in der Muslimbruderschaft. Und die Muslimbruderschaft klingt ja sehr islamisch, aber sie in allen islamischen Ländern außer einigen wenigen verboten. In Ägypten verboten. Es gab mal einen Präsident, Mursi, in Ägypten, der gehörte zur Muslimbruderschaft, der wurde abgesetzt und die Muslimbruderschaft wurde verboten in Ägypten, weil sie extremistisch sind, weil sie extrem sind. Und das wollen nicht einmal die Muslime. Deshalb gibt es die nicht. Sie werden die in Saudi-Arabien und Dubai oder so, die sind verboten dort. Muss man wissen. Und jetzt sagen sie, die Hamas, die sind genau wie die Muslimbruderschaft, die wollen wir nicht, werden abgelehnt. Nur einige wenige, die sie anwenden. Deshalb bleiben die Grenzen für die sogenannten Palästinenser geschlossen. Im Übrigen noch zum Namen Palästinenser. Es gibt kein palästinensisches Volk. Ethnisches palästinensisches Volk gibt es nicht. Die sind zusammengewürfelt von verschiedenen Ethnien. Es wäre genau gleich, wie jemand kommt in die Schweiz. Bin ich Schweizer? Ich wohne ja in der Schweiz. Nein, du bist nicht Schweizer, weil du einfach in der Schweiz wohnst. Oder? Sondern du wirst Schweizer, ja, es gibt ein Prozedere und so weiter und so fort. Aber in Palästina ist das so. Palästinenser, weil sie in Palästina wohnen. Aber wir haben gesehen, der Name Palästina kommt nicht von einem Volk her, sondern wurde der Region einfach dieser Name gegeben. Dann wären Juden auch Palästinenser. Also sie sind ja, leben schon seit Jahrhunderten in Palästina, die Juden. Und auch andere Völker. Auch die Jordanier wären dann ja auch Palästinenser. Aber denen sagt man ja auch nicht so. Also einfach noch nebenbei. Also der ganze Konflikt ist daher wirklich ein zutiefst religiöser Konflikt und wird sich erst lösen durch das Wiederkommen des Messias, von Jesus. Und das Spannende ist ja, wie bei Abraham, dass sowohl die Muslims, wie die Juden, wie die Christen erwarten den Messias. Wir wissen, wer er ist, Jesus. Die Muslims wissen auch, dass es Jesus ist und erwarten ihn, den Muslim Jesus, gell? Und die Juden erwarten noch einen Messias, lehnen aber den, der gekommen ist, noch ab. Weil das ändert sich jetzt auch ein wenig schon, durch die zum Glauben kommen. Aber hier merken wir, alle warten auf den einen. Wie bei Abraham, wir alle verehren Abraham als Glaubensmann. Auf eine Weise, gell? Und da merken wir, irgendwie gibt es doch da Gemeinsamkeiten, die in diesem Konflikt helfen können. Und es sind immer Gemeinsamkeiten, die einen Konflikt lösen. Deshalb sollen wir das Gemeinsame suchen. Ja. Und deshalb wird die Lösung diesen Konflikt in Jesus zu finden sein. Leider erst dann. Eine Frage noch zum Schluss, die mich beschäftigt hat, bewegt hat, ist bei dieser ganzen Ausarbeitung, wenn die sich Gedanken machen über den Nahostkonflikt und so weiter, wenn man sich so ein bisschen den Überblick macht über das Volk Israel. Das Dramatische und Tragische, was dieses Volk über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende erlebt hat, habe ich vorhin noch, ich picke mir eines raus, Ersatztheologie seit dem 2. Jahrhundert nach Christus, auch durch die Reformatoren, was meine ich damit? Jetzt sind 1800 Jahre, waren geprägt davon, dass wir Christen gesagt haben, Israel, Gott ist fertig mit Israel. Das ist in diesem Büchlein wunderbar beschrieben, Ersatztheologie und Antisemitismus verstehen. Dass es Christen waren, die dann angefangen haben, Israel und vor allem Juden auch zu verfolgen. Ab Mitte des 2. Jahrhunderts gab es diese Lehrmeinung, dass Israel, Gott mit Israel fertig ist. Gott hat Israel fertig. Kein Weg mehr. Jetzt kommt die Gemeinde, die christliche Kirche. Da gab es die katholische Kirche, dann kam der römische Kaiser zum Glauben, dann gab es die Staatsreligion, der Staatsglaube, und das war alles anstelle von Israel, mit allen irdischen Verheißungen. Und unter diesem Aspekt müsste man die Kirchengeschichte lesen. Und genau das ist es. Sie haben gelebt wie Israel, meinten die Verheißungen von Israel, die kommen jetzt auf uns. Die katholische Kirche, die ganzen Machtsystem, baut auf dem Wissen auf. Die katholische Kirche ist sehr gegen Israel, sehr anti-israelisch. Jetzt ändert sich das ein wenig, weil es ist natürlich auch gefährlich, wenn man so zu stark gegen Israel ist. Aber die Geschichte zeigt etwas ganz anderes. Nicht nur Muslims haben Juden getötet, noch viel mehr im Namen von Christus, Kreuzzüge und so weiter. Ganz eine tragische Geschichte. Ist hier im Buch ganz kurz aufgeführt, aber finde ich sehr gut. Luther kennt ihr vielleicht, oder? Keiner hat antisemitischere Schriften verfasst als Martin Luther, der Reformator. Tragisch. Johannes Calvin, genau dasselbe. Ein bisschen weniger krass, aber auch voll gegen die Juden. Muss man immer noch im Zusammenhang, was war damals für eine Zeit. Aber trotzdem brachte mich zu einem interessanten Punkt. Wie fest sind wir geprägt in unserer Theologie, in unserer Glaubensauffassung von gegenwärtigen Umständen? Wir sind gar nicht so objektiv im Bibellesen, wie wir oft immer denken. Wenn das sogar einem Martin Luther passiert oder einem Johannes Calvin. Gell? Und da könntest du hineingehen bis in die freikirchliche Szene, wo das Reich Gottes verkündigt wird, bis in die heutige Zeit. Das Reich Gottes mit irdischen Verheißungen, mit irdischen Segnungen, Wohlstandsevangelium, geht genau in die gleiche Richtung hinein. Und du schaust, woher das so zum Teil kommt, merkst du, es kommt genau auch von eigentlich von dieser Ersatztheologie her. Gott ist mit Israel fertig, jetzt beginnt er mit etwas Neuem. Mündet da hinein, dass es neue Bewegungen, christliche Bewegungen gibt, die pro-palästinensisch sind. Genau auch aus diesem Aspekt heraus. Wird hier kurz beschrieben, wirklich, ich finde das Hammer, wirklich sehr interessant. Habe dann ein altes Buch gelesen oder gesehen, da nicht gelesen, aber gesehen, von Fritz May, kennt der ein oder andere bestimmt noch, Israel zwischen Blut und Tränen. Und jetzt, warum lässt Gott das seinem Volk zu? Dieses Volk, das er doch gegeben hat, das er begründet hat. Und seit Geburt des Volkes Israel Blut und Tränen diese Geschichte prägt. Wie kann Gott das zulassen? Und da können wir eine persönliche Anwendung machen für unser Leben. Ach, bei uns läuft nicht alles immer rund. Bei uns läuft nicht alles immer gut. Beim Volk Israel, wie es vorhin jemand gebetet hat, ja, das Problem ist oft, sie haben sich von Gott abgewendet. Aber man kann nicht alles erklären damit. Aber für mich war dann dieser Mann da oben, der Arno Kleves, den wir am Anfang gesehen haben. Ich liebe es hier, trotz aller Probleme. Das ist auch eine wunderbare Haltung. Auch wenn in unserem Leben nicht alles rund läuft und Gott Dinge zulässt, die schwierig sind. Es ist nicht immer Sünde wie bei Israel. Es war auch nicht immer wegen der Sünde Israels die Brutalität gegen Gottes Volk. Überhaupt nicht. Viele Unschuldige mit dabei. Aber Gott lässt es aus unerfindlichen Gründen zu. Gott lässt in unserem Leben aus unerfindlichen Gründen manchmal Dinge zu, die wir nicht verstehen. Gott steht darüber. Gott ist größer. Bei Israel sehen wir Folgendes. Es kommt immer gut. Aus der Asche ist neues Leben entstanden. Immer wieder. Die ganze Aufzählung, die ihr hier seht. Und Amir Zafati sagt, vielleicht kommt jetzt nach diesem Krieg eine kurze Zeit, ein wenig Frieden. Aber es kommt schon sehr bald die Zeit, da man Israel alleine lassen wird. Weil er sich nach der Bibel orientiert. Und es kommen noch schlimmere Zeiten auf die ganze Welt zu. Warum? Wegen der Sünde. Wegen der Schuld. Die wir uns aufladen in diesen Zeiten. So hat das durchaus auch eine sehr praktische Anwendung. Auch in deinem Leben, am Ende kommt es gut. Mit Israel, für Israel, am Ende kommt es gut. Gott wird neu schaffen, durch Jesus, durch den Messias. Sie werden den Gekreuzigten erkennen. Jesus ist der Messias, die Juden. Wir kennen ihn schon. Und auch die Moslems, viele werden ihn sehen. Dann alle erkennen, ja, Jesus ist es. Der Jesus, der in ihrem Koran steht. Ich schließe mit Hebräer 2,9. Wir sehen aber Jesus, dass er durch, und diese Aussage hat mich bewegt, durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Dieser Zusammenhang. Durch die Gnade Gottes den Tod schmeckte. Wir verbinden Gnade mit Leben. Er war bereit, sein Leben zu geben. Eben der Messias. Damit es Frieden gibt in meinem Leben, durch seinen stellvertretenden Tod. So ist es irgendwie Gottes Plan, durch Schlimmes, durch Schreckliches auch Gutes zu erwirken. Nehmen wir das doch mit. Gott kann Schweres zulassen, um Gutes daraus erwirken zu lassen. Der, der im Glauben bei ihm bleibt und an ihm bleibt. Er hat es selber so gelebt, Jesus. Er ging ans Kreuz für uns, damit wir Leben haben. Amen.